Borussia Dortmund, du bist unser Leben. Borussia Dortmund, du nur ganz allein. Borussia Dortmund, hast uns so viel gegeben. Wir sind dir treu und werden's immer sein.
Welcome to podcast episode 68. Willkommen bei der Podcast 78 von der Dortmund Fanclub London Podcast. Heute mit einem ehemaligen BVB offensiven Mittelfeldspieler, der auch als Stürmer gespielt hat. Ein ehemaliger türkischer Nationalspieler, der bei Borussia Dortmund zwischen 1980 und 87 spielte. Unser Gast ist heute Erdal Keser. Guten Tag, Erdal, wie geht es dir heute?
Hallo, schöne Grüße nach England. Mir geht's heute gut und immer schön, was von der Insel zu hören.
Super, ja, schöne Grüße zurück. Wir freuen uns total. Ich beobachte BVB seit Saison 82-83, also habe ich auch dich live spielen gesehen mit deinen damaligen Kollegen bei Borussia Dortmund, über den wir dann ausführlich sprechen werden. Aber wollen wir mal einfach mal ein bisschen deine Erfolge und auch deine Karriere beleuchten und aber auch die Karriere nach der Karriere sozusagen, obwohl als Fußballer hat man eigentlich keine Karriere nach der Karriere, sondern es geht einfach nur mit Fußball weiter, oder?
Das ist richtig so, weil wir sind ja mit Fußball aufgewachsen und der Fußball hat uns alles gegeben, ermöglicht, was auch danach gekommen ist. Deswegen sollte jeder das auch zu schätzen wissen, jeder Fußballer, Ex-Fußballer, was er alles dem Fußball zu verdanken hat.
Absolut, absolut. Erdal, du bist türkischer Abstammung und hast auch für die türkische Nationalmannschaft gespielt und hast auch beim türkischen Verband gearbeitet und als Talentspieler, aber auch als Co-Trainer. Habe ich das richtig gesehen?
Das ist genau korrekt, ja.
Genau. Und mittlerweile bist du aktiv in der Talentförderung für türkische, deutschstämmige türkische Fußballer?
Das war ich bis vor einigen Jahren, weil das habe ich jetzt hier, ich habe mich jetzt zur Ruhe gesetzt und ich habe nämlich nach meiner Karriere mindestens 25 Jahre, so wenn ich das grob so überschlage, immer noch was mit Fußball zu tun gehabt. Und irgendwann muss man sich dann auch mal entscheiden, mal was anderes auch machen zu können. Und wie gesagt, ich war mein ganzes Leben lang immer mit dem Fußball unterwegs. Und jetzt kümmere ich mich ein bisschen mehr um die Familie, um die Enkelkinder. Es sind ja schon Enkelkinder da, nicht nur Kinder. Und versuche etwas noch vom restlichen Leben noch mitzubekommen.
Genau, richtig. Und ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du eine Charity gegründet? Alemannia heißt das?
Ja, also Villa Mamaya war eine Charity und so weiter, aber ich bin grundsätzlich mit Charity immer unterwegs. Wir haben zum Beispiel eine Charity-Veranstaltung jedes Jahr, das ist aber dann eine andere Sportart, da gibt es ein Golfturnier und ich bin Schirmherr von einer Krankheit, die also für die Forschung, dass wir dann immer Gelder sammeln und diese Krankheit heißt das Rett-Syndrom.
Ja.
Und da machen wir jedes Jahr ein großes Turnier. Und dieses Jahr hat das auch stattgefunden. Und wir haben da mal, also wirklich, da sind wir sehr, sehr stolz darauf, 100.000 Euro für die Forschung dann eingesammelt, die dann natürlich eins zu eins dann darüber geht. Und dass dann den kranken Kindern irgendwie geholfen werden kann und dass es vielleicht eines Tages dann besser geht.
Und Erdal, was ist das, was ist diese Krankheit genau? Kannst du das kurz schildern, da dir das so nah am Herzen liegt?
Ja, im kurzen Satz, also es ist eine Krankheit, was hauptsächlich, also 99% bei Mädchen vorkommt. Das ist ein Chromosomfehler und ein Hirnfehler da, die Kinder immer, also zurzeit noch, in Pflegestufe dann lassen. Also sie sind immer auf dem Level einer Zweijährigen, auch wenn sie schon 30 werden können oder 36, haben wir auch Fälle da. Aber die meisten, bis vor ein paar Jahren war es so, dass sie auch sehr frühzeitig, also in frühen Jahren, auch verstorben sind leider. und die bleiben immer auf einem Level einer Zweijährigen. Die sind eigentlich Pflegefälle. Die meisten sind bettlägerig oder rollstuhlabhängig und müssen 24 Stunden lang gepflegt werden. Wow. Und weil es da nicht so viele davon gibt, ist das natürlich nicht interessant für die Industrie, ne, da was zu machen, für die Medizinindustrie. Ja. Und deswegen mussten wir uns privat engagieren, weil meine Nichte ist auch an dieser Krankheit erkrankt. Wow. Und deswegen war das für mich eine Pflicht, da was zu tun. Und deswegen machen wir auch jedes Jahr mindestens ein, zwei große Events. Früher haben wir Fußball gespielt und haben dadurch, ja, also mit Omi-Mannschaften, haben dann dadurch versucht, eben Gelder einzusammeln für die Forschung, dass die Professoren also privat forschen können. Nur in meiner Generation, die ganzen Fußballer, die können alle nicht mehr laufen. Ja. Deswegen ist das nicht mehr möglich mit Fußball. Und wir machen das dann jetzt in dieser Altherrensportart mit Golfen. Und das ist auch sehr, sehr schön. Und jeder ist sehr glücklich, an dem Tag dabei zu sein, um etwas Gutes zu tun.
Das ist eine wirklich feine Sache und ich weiß wohl, dass Nobby Dickel ein Golfspieler ist. Ich denke, dass er bestimmt dabei ist, der Stadionsprecher von Borussia Dortmund.
Wir haben sehr viele, du weißt ja auch, wir haben ja auch einen Golfverein, die GoFus. Den haben wir auch mit Nobby Dickel zusammen gegründet, diese GoFus. Und wir sind von den GoFus natürlich auch sehr viele, die dann mich dann auch dabei unterstützen und auch andere aus anderen Branchen, eben Comedians, Filmschauspieler oder auch Schlagersänger und wie auch immer. Also jeder ist dann richtig glücklich dabei und die ganzen Aktiven, die dabei sind, sind wirklich auch stolz darauf, weil sie auch nur für die Sache da sind und keiner, der dann da ist, kriegt wirklich auch nur 1 Euro, wie bei anderen Veranstaltungen, sondern es wird immer alles 1:1 immer der Forschung zur Verfügung gestellt.
Großartig. Kannst du mir bitte nochmal die Krankheit genau nennen und auch die Stiftung?
Ja, das ist das Rett-Syndrom, also R-E-T-T, Doppel-T.
Rett-Syndrom, ja.
Ja, und dann kann man das ja eben auch mal nachlesen, was das für eine Krankheit ist, wenn man sich informieren will. Also das ist der Verein Rett-Syndrom e.V. Und im Internet steht ja einiges dann über diese Krankheit, wer sich dann informieren will. Und wer sich da engagieren will, ist immer herzlichst eingeladen. Und wir versuchen einfach etwas zu tun und nicht nur darum zu sitzen.
Die Bekanntschaft zu dir kam über Marcel Raducanu. Er ist seit Jahren unser Ehrenvorsitzender. Super Mensch, ja.
Ja, absolut.
Und er hatte mir oft am Herz nahegelegen, Erdal Keser zu interviewen. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns über das Gespräch. Danke.
Wir waren, zu meiner Zeit, wo der Marcel ja noch dazu kam, waren wir auch immer Zimmernachbarn. Und wir haben also sehr, sehr viel Spaß gehabt. Vor allen Dingen war das ein großartiger Fußballer. Zu der Zeit war der mit Sicherheit einer der besten Mittelfeldspieler in ganz Europa.
Absolut, ja. Ein wunderbarer Spieler, über den Günter Kutowski, auch ein ehemaliger Kollege, sagte, der Marcel könnte auf der Bierdeckel einen Schwindlig spielen.
Ja, also den Kutowski mit Sicherheit.
Super, ja. Auch Kutter haben wir schon gehabt.
Ja, der ist auch ein Nutzlicher und vor allen Dingen auch ein klasse Kerl. Also Marcel hatte eine super Technik, der war eigentlich gar nicht zu bremsen, wenn man ihn nicht gefault hat. Und wir waren sehr gute Mitspieler und haben einfach davon auch profitiert, dass er dann eben im Mittelfeld alles dann regeln konnte.
Genau, habe ich auch so in Erinnerung aus dem Stadion damals schon in der Saison 82, 83. Das heißt, ich kam zum BVB als Kind eine Saison, nachdem du deinen Einstand gehabt hast. Kommen wir aber zu deinem Leben zurück. Also, du bist in der Türkei aufgewachsen, Erdal?
Ja, genau. Ich bin bis zum 10. Lebensjahr in der Türkei gewesen, also aufgewachsen. In Sivas bin ich geboren, das ist im Zentrum der Türkei. Und bin mit 10 Jahren, hat uns dann unser Vater als Familie dann nach Deutschland geholt. Also ja, typische Gastarbeiterfamilie. Mhm. Und und dann ging ich natürlich dann hier zur Schule und habe dann eben auch meine ersten fußballerischen Schritte im Verein in Deutschland dann eben gestartet.
Wunderbar. Und das genau beim SSV Hagen, wie ich weiß. Und ich lebte damals mit meinen Eltern in Letmathe, den du vielleicht kennen wirst.
Ja, natürlich. Da sind wir fast Nachbarn gewesen. Und da bin ich auch bis zum 17. Lebensjahr gewesen bei SSV Hagen. Und mit 17 bin ich dann in der A-Jugend dann zum BVB gewechselt, in die A-Jugend.
Ja. Und wie kann man sich das, deine ersten Schritte dann vorstellen in Deutschland? Du musstest die Sprache erstmal lernen, bist zur Schule gegangen. Hast du Erinnerungen aus deiner frühen Kindheit?
Ja, natürlich, weil es war ja so, dass wir wirklich kein Wort Deutsch konnten. Und ich kam aus der Türkei, wo ich in die vierte Klasse versetzt wurde. Aber da ich kein Wort Deutsch konnte, muss ich in der ersten Klasse in Deutschland wieder starten. Und habe dann aber sehr schnell dann auch die deutsche Sprache so lernen können, weil früher war das ja so, es gab nicht diese heutigen Ghettos, ne? Also man war nicht in Stadtteilen, ja, wo also nur Landsleute gelebt haben oder was auch immer, weil man musste einfach Deutsch sprechen, um klarzukommen. Und damals in der ganzen Schule, denke ich, waren ungefähr 3 oder 4 Ausländer überhaupt da. Das ist ja heutzutage ein bisschen anders. Heute gibt es ja eben mehr migrationshintergründliche Schüler als Deutsche, würde ich mal sagen.
Zum Teil im Ruhrgebiet,
aber,
ja.
Zu der Zeit war man also als Ausländer, war man richtiger Ausländer und musste einfach diese Sprache so schnell wie möglich lernen, um klarzukommen.
Richtig, genau. Das habe ich auch als Erinnerung, als englisches Kind damals in der Schule. Es war eine interessante Erfahrung. Ich mochte die deutsche Sprache gar nicht am Anfang, aber als ich sie gelernt habe, habe ich gemerkt, wow, diese Sprache ist unglaublich, man kann alles ausdrucken in diese tolle Sprache. Und was waren deine ersten Eindrücke von Deutschland als kleines Kind? Woran kannst du dich erinnern?
Ja, ich meine, als Kind, wenn man jetzt so mit 10 Jahren oder so, es ist ja immer so, Kinder kommen ja miteinander immer sehr gut klar und versuchen immer, irgendwelche problemlose Zeiten zu verleben da. Und ich habe deswegen auch sehr schnell, wie gesagt, auch Deutsch lernen können. So nach 6 Monaten oder sowas konnte ich mich auch ein bisschen auch schon ausdrücken.
Großartig.
Was ich wollte, konnte ich schon erzählen. Und habe nach dem ersten Jahr, habe ich das so hingekriegt, dass ich dann wieder in die vierte Klasse reinkommen konnte, um dort eben da weiterzumachen. Ne? Und also das ging dann sehr schnell und habe natürlich sehr schöne Erinnerungen an die Grundschulzeit.
Großartig, super. Und Erdal, wann hast du gemerkt, dass du Fußballer bist? Also wir haben ja in den Pausen haben wir immer in der Schule, zwischen den Unterrichtsstunden haben wir immer Fußball gespielt auf dem Schulhof. Ich habe dann auch im Verein gespielt, bei TuS Wandhofen in Schwerte. Aber tatsächlich hat es niemals zu etwas Größerem gereicht. Wie war das bei dir? Hast du sofort gemerkt, dass du gut bist?
Bei mir war das auch schon eine genetische Sache, weil das wurde mir mit in die Wiege gelegt, weil mein Vater war auch Fußballprofi in der Türkei. Der hat bei Ankara Demirspor gespielt in den 60er Jahren.
Aha.
Und deswegen habe ich also die Gene mitbekommen gehabt, auch so die Schnelligkeit und so weiter, war alles so von meinem Vater.
Ja.
Und bei mir war schon so, natürlich habe ich das so richtig erkannt, so wo ich jetzt, sagen wir mal, Richtung A-Jugend, B-Jugend und so weiter ging, dass ich dann eben Auswahlmannschaften dann gewählt wurde, in Kreisauswahlmannschaften, in Westfalen-Auswahlmannschaften und so, dass ich dann ungefähr mich auch mit den Besten dann messen konnte. Da wusste ich, dass das vielleicht reichen kann und habe mich dann natürlich auch sehr, sehr angestrengt und habe fleißig trainiert, damit ich dann eben auch die großen Ziele dann erreichen konnte.
Also dein Vater war bereits Fußballprofi und bei Ankara. Und,
Ankara, Bundesliga, ja genau.
Genau. Und woran hat man das bei dir so gemerkt? Hast du mehr Tore gemacht als die anderen Kinder? Warst du schneller, technischer, besser auf dem Schulhof? Ich denke, du hast in der Schulmannschaft gespielt auch, oder?
Auch Schulmannschaft, ja. Da haben wir also so Meisterschaften auch in Westfalen gewonnen mit der Schule. Und natürlich war das so, dass man, wenn man bei SSV Hagen spielt, dann muss man ja schon einer von den besseren Spielern sein, dass dann Borussia Dortmund auf einen aufmerksam wird, ja. Und da waren eben schon, auch in jungen Jahren, war meine Schnelligkeit und meine Technik, Kopfballstärke, das waren schon so meine Stärken. Und als wir dann mit SSV Hagen in der alten Gegend Borussia Dortmund gespielt haben und ich auch sehr gut gespielt habe, habe das entscheidende Tor auch gemacht, dass wir gegen Dortmund gewonnen haben. Das war ja damals, Borussia Dortmund war ja für so einen kleinen Verein, also unvorstellbar, dass wir dann dagegen jetzt dann gewinnen, weil da waren fast nur Jugendnationalspieler drin und wir haben gegen die gewonnen und da haben wir auch sehr gut gespielt und das war das, dann auch der, das Signal, dass sie mich angesprochen haben und ich den Weg dann nach Dortmund dann gestartet.
Wunderbar. Und dann hast du natürlich die Kollegen von BVB hast du dann auf deine Seite gehabt und warst nicht mehr Gegner beim SSV Hagen.
Ja, genau. Das waren also wirklich auch so die ganzen, die man auch danach noch in der Bundesliga gesehen hat von Borussia Dortmund. Und das war schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und das war ja schon im Jahr 77, 78 so, dass ich dann die Möglichkeit hatte, da mich weiterzuentwickeln.
Du kommst dann in der A-Jugend von Borussia Dortmund und hast aber erst deinen Einstand dann in der Saison 81, 82 gemacht.
Ja, ich musste die Jugendarbeit noch dann durchlaufen und vor allen Dingen war es ja damals ja auch so, dass in der ganzen, also in der Bundesliga gab es ja die Statuten, dass nur zwei Ausländer überhaupt im Vertrag, also einen Vertrag bekommen dürfen. Ne? Damals war eine Zwei-Ausländer-Regel.
Ja, richtig.
Und da war natürlich, da musstest du schon wirklich überdurchschnittlicher sein, dass du da überhaupt die Möglichkeit hattest, einen Vertrag zu bekommen, überhaupt in der Bundesliga, nicht nur bei Borussia Dortmund.
Richtig. Und zu dieser Zeit, 81, 82, spieltest du mit Kollegen, die viele BVB-Fans, die eine ältere Generation, sage ich mal ältere, alles, also über 40,
ja, ja.
Die werden sich erinnern an Spieler wie Marcel Raducanu, Eike Immel, Bernd Storck, Bernd Klotz und ähnliches.
Ja, Manni Bülsmüller, Lothar Huber, das waren schon wirklich also auch richtig Stadt- und überregional im deutschen Fußball gestandene Fußballer, von denen man natürlich auch einiges dann noch lernen konnte, ja.
Absolut. Also 76 war Borussia Dortmund.
Manni Bürgsmüller war natürlich einer mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, der ja leider auch schon viel zu früh von uns gegangen ist. War auch einer, der an dem man auch wirklich Spaß hatte als Mitspieler und der einem auch richtig gute Sachen dann auch noch beigebracht hat.
Absolut, ja. Also Dortmund war ja 76 wieder in der ersten Bundesliga aufgestiegen. Und es ging tendenziell wieder aufwärts. Aber die 80er Jahre, wie ich selber mit eigenen Augen erlebt habe, waren auch sehr schwierige Zeiten für Borussia Dortmund. Wie kann man sich das dann vorstellen, 1981, 82, kriegst du endlich deine Berufung dann in die erste Mannschaft und unterschreibst einen Profivertrag? Was hat das für einen Eindruck auf dich hinterlassen?
Ich war ja damals ja auch noch Schüler. Ich habe da noch mein Abitur gemacht. Und da war das natürlich auch noch so eine Sache, dass ich dann auch immer zweigleisig dann ja auch gedacht habe, weil im Fußball war das ja, in frühen Jahren war das ja nicht so sehr, dass man also nach ein, zwei Jahren schon ausgesorgt hat mit den Finanzen, ne? So wie das ja heutzutage da die Möglichkeit ist. Genau. Also ich habe dann mein Abitur noch gemacht, habe dann noch studiert und dabei noch eben als Fußballprofi habe ich das alles noch zusammen durchgezogen und habe Glück gehabt, dass natürlich auch einige Direktoren von der Schule auch mal Fünfe haben gerade sein lassen und dass ich dann nicht immer auch mal eine Stunde ausfallen lassen konnte, um sie später dann nachzuholen, weil ja im Training war.
Absolut, also. Du sagtest, du sprachst von Manfred Burgsmüller, ein ganz großer Fußballer, der 2019 von uns mit gerade mal mit 69 Jahre von uns gegangen ist. Du als Offensivspieler hast wahrscheinlich sehr viel von Manni gewinnen können, oder? Von seiner Art, von seiner unfassbarer Talent, immer die Lücken zu finden und immer genau an der richtigen Stelle zu sein. Er machte 135 Tore für Borussia Dortmund und war bis vor letzte Saison noch der Rekordtorschütze für Borussia Dortmund.
Ja, Absolut. Ja, also meine Burgschmiede, ich kann sagen, in meiner ganzen Karriere war ich schon mit der Spieler, wo ich also immer dann auch mal so mal genauer hingeschaut habe, wie er das macht und versuchte dann natürlich auch so in Art und Weise, auch obwohl ich natürlich ein bisschen anderer Spieler war, aber schon diese Gewichtheit zumindest habe ich versucht eben zu kopieren, also nicht zu kopieren, aber etwas abzuschauen und davon zu lernen. Er war auf jeden Fall ein sehr lehrreicher und begnadeter Fußballer.
Absolut, absolut. Ich habe ihn interviewt und...
Und ein super Mensch auch, ne? Also der war ja unser Mannschaftskapitän und das war ein richtiger Kapitän, der manchmal auch beim Vorstand nicht so gut ankam, ja. Weil er wollte ja immer die Interessen des Vereins haben und das war ja leider in den folgenden Jahren nicht der Fall, weil dann waren ja eben immer noch welche dann, Kapitäne, also hat der Vorstand lieber gehabt, die eben einfach... die Fahne im Wind halten und nicht eben wieder großartig dagegen sind. Manni war dann ein ganz anderer Typ.
Absolut. Und man kann vielleicht sagen, dass er deswegen auch nur dreimal in die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde, wegen seiner Persönlichkeit etwas. Aber natürlich gab es damals auch andere große Fußballer.
Damals war ja HSV sehr, sehr erfolgreich. Bayern München sowieso. Und da wurde da auch natürlich für die Nationalmannschaft von diesen Vereinen jemand genommen und dann als Block, also Mittelfeldblock, sagen wir mal so. Und da war es viel, viel schwieriger, in die Nationalmannschaft zu kommen, wie heute. Heute brauchst du ja nur ein paar gute Spiele zu haben. Dann wird man schon in die Nationalmannschaft gewählt. Also in den 80er Jahren, wenn man da nicht eine Saison macht, eine ganze Saison richtig super gespielt hat, hat man gar keine Chance gehabt, in die Nationalmannschaft zu kommen.
Richtig, Manni kam dann tatsächlich nur zu 3 Einsätzen in der Nationalmannschaft. Aber wie gesagt, Karl-Heinz Rummenigge, Hansi Müller und ähnliches, es waren wirklich tolle Stürmer dabei.
Ja, das war eine super Nationalmannschaft zu der Zeit, auch gar kein Thema. Das war schon außerordentlich.
Ja. Kommen wir dann zu deinem Einstand bei Borussia Dortmund, beispielsweise zu deinem ersten Tor gegen Hamburger SV.
Ja.
Zu dieser Zeit gab es eine große Fanfreundschaft zwischen den HSV-Fans und den BVB-Fans, den es leider bedauerlicherweise nicht mehr gibt. Aber das war immer für mich als Jugendlicher auf der Südtribüne eine ganz besondere Atmosphäre vor dem Spiel. Die HSV-Fans und die Dortmund-Fans haben sich immer getroffen und zusammen ein Bier getrunken und das gehört eben im Fußball dazu. Du hast dein Einstandstor gemacht in der 17. Minute gegen Hamburger SV in der Saison 81-82. Hast du das noch in Erinnerung?
Ja, sicherlich. Das erste Tor vergisst man nicht. Und dann vor allen Dingen, gegen welche Gegenspieler ich mich dann da durchgesetzt habe und dann das Tor gemacht habe, das bleibt natürlich immer in Erinnerung. Und also ich finde... Das war auch ein schönes Tor. Das kommt noch dazu. Also natürlich das erste Tor ist ganz was Besonderes.
Absolut, absolut. Und ja, tatsächlich war das im Westfalenstadion. Was bedeutete für dich, Tore zu machen vor der Südtribüne? Ich meine, die Südtribüne bebt. Das ist 26.000 schwarz-gelbe Fans in einem riesigen Westfalenstadion.
Ja, zu unserer Zeit war es natürlich so, da hatte das Westfalenstadion, glaube ich, 54.000 Zuschauerkapazität. Ja. Aber trotzdem war das war die Südtribüne immer etwas ganz was Besonderes. Und man hat immer das Gefühl gehabt, dass wenn man jetzt, sagen wir mal, angegriffen hat auf die Richtung des Gegners, dass sich also die ganze Südtribüne hintereingestellt hat und hat einen noch geschoben, so, ne, nach vorne hin und hat noch einem Energie gegeben. Das war schon immer etwas ganz Besonderes, dort mit der Südtribüne genießen zu dürfen.
Und kann man sich das vorstellen, Erdal, dass du wie die anderen natürlich auch ab und zu mal im Stadion bist und dir nach wie vor Fußballspiele vom BVB anguckst?
Ja, ich gehe nicht mehr so oft ins Stadion, weil ich ja mein ganzes Leben hat ja im Stadion stattgefunden, auch in den anderen Berufszweigen, die ich ja danach hatte. Ich war manchmal in 3 verschiedenen Stadien in einer Woche in ganz Europa. Deswegen gehe ich nicht mehr so gerne immer ins Stadion, weil, wie gesagt, too much is too much. Ne?
Was macht für dich als Borussia Dortmund, als Verein aus? Was ist das Besondere? Man sagt oft, es ist ein Familienclub, es ist ein Ruhrgebietsclub, es ist ein Club mit Kumpelcharakter, authentischer
also
Ruhrgebiet.
Man muss schon unterscheiden, wie es damals war und wie es jetzt ist. Also mit Sicherheit war es früher ein Familienclub. Da hat man sich ganz, ganz anders irgendwie so gegeben mit den Fans und mit dem Vorstand selber. Man hat sich zum Essen getroffen, man hat sich dann da auch mal mit den ganzen Kollegen drumherum, ja, hat man eine ganz andere familiäre Beziehung gehabt. Und heutzutage ist natürlich alles ein Wirtschaftsunternehmen. Da ist ja ganz was anderes. So viele Bereiche. Man konnte seine ganzen Probleme früher im Club mit 4-5 Personen vielleicht besprechen, aber jetzt kommt ja schon, im Trainerstab sind ja jetzt schon 12 Mann. Also deshalb ist das eine ganz andere Generation. Und mit Sicherheit war es früher persönlicher.
Ja, absolut. Das widerspiegelte auch Bernd Klotz, über den wir vor der Sendung gesprochen haben, der auch unser Gast war und ein wirklich klasse Gast.
Now time for a short announcement. If you love Borussia Dortmund, why not join us for a live game and have a couple of Dortmund Union beers at the Stammtisch meetup of the official Borussia Dortmund fan club in London? We meet on match days at the Fitzroy Wine Cellar on Cleveland Street. For more details, head to our Facebook page or give us a call on 07459-394-121. And now, back to the show.
In der Saison 82-83 machtest du beim 4-4 gegen FC Bayern München ein wunderschönes Tor zum 4-3. Zum 4-4 tatsächlich mit einem Sololauf fast von der Mittelfeldlinie.
Nein, das war schon richtig. Also wir haben also geführt 4-3 zum ersten Mal. Sonst war immer Bayern vorne und wir sind dann immer nachgerückt. Und dann haben wir das erste Mal geführt, aber haben leider noch zum Schluss noch einen reingekriegt. Mein Tor war das also, was zum 4-3 war für Dortmund.
Und dieses wunderschöne Spiel, an den ich mich gut erinnere, machte auch dein Freund Marcel Raducanu 2 Tore.
Ja, ja, natürlich. Marcel war ja auch immer sehr erfolgreich. Mhm.
Du bist dann tatsächlich zu Galatasaray dann gewechselt. Und Galatasaray ist so eine Art Leitfaden für dich in deiner Karriere, wie ich das sehe, weil dort hast du auch als Trainer agiert, zusammen mit Erik Gerrits, der sehr viele als belgischer Nationalspieler mit Vollbart noch gut in Erinnerung ist. Was bedeutet für dich Galatasaray? Dort hast du Co-Trainer gemacht. Ich glaube, du hast dich auch in der Sportdirektion engagiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Galatasaray warst du 2-mal und hast tatsächlich sehr, sehr, sehr viel erreicht mit dem Verein auch.
Das ist genau richtig. Also in meiner Karriere gibt es ja auch nur 2 Vereine, die wirklich mich geprägt haben. Das ist eben Borussia Dortmund und eben Galatasaray. Und von der Zeit her war ich eben doppelt so lange bei Galatasaray als bei Dortmund. Deswegen ist natürlich auch diese Proportion da zu erklären. Und nach meiner Karriere, 96, habe ich dann, also nach meinem Karriereende bei Galatasaray, habe ich zwar bei der Nationalmannschaft als Co-Trainer angefangen, türkische Nationalmannschaft, aber zum Schluss dann immer wieder mit Galatasaray in Kontakt gewesen und in verschiedensten Positionen eben weitergemacht. Deswegen sind diese beiden Vereine mir dann am meisten am Herzen oder nur am Herzen.
Ja, bei Galatasaray, die spielen in Rot und Gelb und und sind einer der erfolgreichsten türkischen Mannschaften.
International wohl schon der erfolgreichste insgesamt. Ne?
Was ist das Besondere? Wie kann man sich Galatasaray als Fußballclub vorstellen? Wie kannst du den authentischen Charakter diesen Verein?
Ja, man kann einfach die türkische Liga kann man so beschreiben. Es gibt 3 große Istanbuler Vereine. Das ist dann neben Galatasaray noch Fenerbahce und Beşiktaş. Und man hat immer schon gesagt, Fenerbahce ist immer der Club der Neureichen. Beşiktaş okay. ist der Club der Arbeiter. Und Galatasaray ist der Club der Elite. Also der Elite-Schulen, das stammt ja auch von der Lycée de Galatasaray, ne? Das ist also ein französisch geführtes Schule bis zur Universität. Davon stammt ja auch Galatasaray ab. Und deswegen waren wir immer etwas so, in der Sprache eben so ein bisschen elitärer als die anderen beiden und haben uns immer mehr eingebunden, was natürlich lächerlich ist, weil alle drei Vereine haben ihre Qualität.
Absolut. Und tatsächlich ist Galatasaray einer der erfolgreichsten europäischen Mannschaften, 1999, 2000 UEFA-Pokalsieger und 23-maliger türkischer Meister und 18-maliger Pokalsieger. Kann man Galatasaray etwas mit Bayern München dann vergleichen in Deutschland?
Könnte man, ja, weil die haben die meisten Meisterschaften gewonnen. Das geht schon in die Richtung. Aber natürlich ist Bayern München in Deutschland noch dominanter, weil in Istanbul ist es nicht immer einfach, als einer von den Vereinen immer die Meisterschaft zu reservieren, so wie es ja Bayern München in Deutschland macht.
Ja.
Weil da wird immer aufgestockt und versucht immer mit allen Mitteln dann die Meisterschaft zu bekommen. Und auch ein Spiel, wenn man jetzt hier gegen die Rivalen dann verliert, da sind die ein, zwei Wochen überhaupt nicht ansprechbar, die Fans. Das ist schon was ganz anderes. Da ist Fußball noch extremer. Da ist Fußball in der Türkei schon fast wie eine Religion. Der Verein ist wie ein Glaube. Und jeder ist sehr, sehr engagiert da.
Absolut. Man sagt, dass die Galatasaray-Fans mitunter die lautesten Fans sind in Europa. Das Stadion ist das Ali Sami Yenspor Komplexi, 250.000. Ist das gut mit Westfalenstadion zu vergleichen?
Ja, kann man schon so vergleichen, aber man muss fairerweise sagen, vom Dezibel her waren sogar die Beşiktaş-Fans, glaube ich, das Beşiktaş-Stadion, das lauteste, glaube ich, in ganz Europa. Und die haben auch eine sehr gute und große Fankultur. Wir wollen uns also nicht mit fremden Federn schmücken. Beşiktaş-Fans waren, glaube ich, ein bisschen lauter sogar noch.
Das ist wirklich stark, ja. Du hast sehr viel erreicht mit dem Verein, wie gesagt, bist dreimal Pokalsieger und zweimal nationaler Meister, türkischer Meister. Welcher Sieg, welcher Pokal oder Nationalmannschaft, Meisterschaft bedeutet für dich am meisten so in deiner Karriere? Wahrscheinlich die erste, oder? 84, 85.
Ja, die Meisterschaft war natürlich schon sehr, sehr schön und auch wichtig. Auch die Meisterschaften, die türkische Meisterschaft und die Pokalsiege. Aber ein Spiel und eine Meisterschaft geht uns überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Und das war 2005 mit Erik Geretz da als Co-Trainer, weil wir im allerletzten Spiel diese Meisterschaft zwar gewonnen haben, aber da war so eine Dramatik. Es war also Punktgleichheit und wir hatten unser Spiel dann zum Schluss gewonnen und haben nach den 90 Minuten eben schon feiern wollen. Aber Fenerbahce hätte nur noch ein Tor machen müssen, dann wären die Meister gewesen. Die haben ein Auswärtsspiel gehabt und dieses Spiel wurde um 16 Minuten verlängert. Ne?
Wow.
Und dann können Sie sich dann vorstellen, wie das dann im Stadion war, alle auf die Handys geguckt, auf die möglichen Informationen dann gewartet. Und da waren diese 16 Minuten wie ein halbes Leben, dass die rumgehen mussten, damit wir dann die Meisterschaft feiern konnten, weil es hätte ja jeden Augenblick etwas passieren können. Da, als diese 16 Minuten um waren, da kann man sich vorstellen, da ist das Stadion also fast schon eingebrochen und das war das. Also was ich an Spannung und an Dramatik mit am meisten da so mitgefühlt habe, miterlebt habe, weil die Fans, die konnten sich ja gar nicht mehr halten. Manche haben also wirklich schon Kreislauf gehabt und geweint. Also es war unglaublich, diese 16 Minuten kann man gar nicht beschreiben.
Du hast unter anderem mit Trainer zusammengearbeitet, wie mit, wenn ich mich nicht irre, einen Uli Maslow, Branko Cevic, Reinhard Saftig.
Also ich habe angefangen mit Udo Lattek, das war mein erster Trainer.
Ja.
Und dann war der zweite Trainer war Branko Sebec. Und danach kam Kalli Feldkamp. Das war die erste Phase, wo ich bei Dortmund war. Und wenn man innerhalb der ersten 2-3 Jahre diese 3 Trainer schon erlebt hat, ne?
Ja.
Dann war wirklich, also da hatte man alles schon gesehen, alles schon erlebt. Danach konnte einem eigentlich nichts mehr passieren.
Absolut. Branko Sebec insbesondere hatte einen sehr eigenen Charakter. Und er hatte gesundheitliche Probleme, sagen wir mal. Und aber man, gerade diese Woche ist ein Artikel erschienen im Freunde-Magazin, einer der besten Fußballkulturmagazine in Deutschland, wo halt geschrieben wurde vom Kollegen Uli Hese, dass Branko Sebec nach ein paar Bierchen ein besserer Trainer war als die meisten Trainer. Trifft das für dich zu?
Kann ich nur unterschreiben, also Branko Sebec war mit Abstand der beste Trainer, der einem auch den Fußball erklären konnte. Jeder Spieler hat dann eingesehen, wenn ich das so gemacht hätte, wie der Trainer das sagt, wäre es besser für mich gewesen oder für die Mannschaft gewesen. Und da war das wirklich egal, ob der was getrunken hatte oder nicht getrunken hatte. Der konnte einem das einfach gut vermitteln. Die ganzen Kontrollen, die ja jeder hat, ja heutzutage ein Smartphone, Handy. Jeder ist von der Presse sozusagen. Die können nicht mehr so wie wir früher mal an der Theke sein mit Fans und mal ein Bierchen trinken. Ja. Also das läuft alles nicht. Die haben kein Privatleben mehr heutzutage. Und deswegen würde ich auch nie eine Sekunde nur mit den heutigen Fußballern tauschen wollen.
Ja, absolut. Auch wenn das Geld noch so ansprechend ist, nicht wahr? Kommen wir kurz zu den Trikots. Eine Frage, die ich immer stelle. Ich bin ja selber Trikotsammler. Ich könnte mir vorstellen, dass du, wie viele Profis, einige Trikots aufbewahrt hast. Welche BVB-Trikots hast du aus dieser Zeit aufbewahrt und was war dein Lieblingstrikot? Ich fand das Pony-Trikot von Artik, fand ich besonders schön, muss ich sagen, zu dieser Zeit.
Ja. Also mein Sohn wird heutzutage, der geht ja noch ins Stadion, geht auf die Südtribüne auch. Wird immer darauf angesprochen, wenn er ein altes Trikot von mir anzieht. Und zwar, das ist dann auch mein altes Lieblingstrikot mit gewesen von Uhu, ne?
Ja, genau. Es war den frühen 80er Jahre.
Das und Uhu Adidas das dann Trikot. Immer dann vom Leib reißen, weil das eben so ein originelles Teil noch ist, also so ein originelles Teil.
Ja.
Von den ersten Tagen noch. Und das ist auch mein Lieblingstrikot, auf jeden Fall.
Das Teil habe ich tatsächlich geschenkt bekommen von Rolli Russmann mit der Nummer 4
hinten. Ja, überleg mal. Also kannst du dir vorstellen, was das für eine Zeit und für eine Historie dann alles mit sich hat, ne?
Absolut. Der Rolli war ja ein wunderbarer Verteidiger damals. Ein Riesen.
Ja, natürlich. Auch ein hervorragender Mensch und der auch wirklich auch die Jugend auch mit an die Hand genommen hat. Uns junge Spieler hat ja auch mitgeführt und auch viel zu früh von uns gegangen, ne?
Absolut viel zu früh von uns gegangen. Welche besondere BVB-Spieler haben einen großen Eindruck auf dich gemacht in dieser Zeit, wo du da warst? Ich meine, die Namen sind mir bekannt. Viele von denen habe ich mittlerweile das Glück gehabt, sie auch zu interviewen. An Manny Burgsmüller, an Frank Mill, an Günter Kutowski, Michael Lusch. Luschi, auch ein ganz besonderer Typ.
Das sind ja alles meine Freunde, ne? Also mit denen ich früher dann auch, also aus der Jugend ja da, die waren ein bisschen jünger, hier Lusch und Kutowski, aber ich war ja mit Eike Immel, mit Ralf Augustin, Theo Schneider, dann Ralf Lohre, Michael Zorc, die kamen auch 1-2 Jahre später dann hoch. Aber Eike Immel und Ralf Lohre, Eike Immel und damals Theo Schneider. Mhm. Ralf Augustin, Horst Freund, das war so eine Generation, die da aus der Jugend dann kam, was es danach ja auch nie wieder gegeben hat, dass 4 oder 5 Spieler aus der A-Jugend direkt zu der Profimannschaft kamen.
Richtig.
Und das war eine der erfolgreichsten Jugendarbeitszeiten. Und da hat der Heinz Keppmann, der unser Trainer war, natürlich sehr viel auch dazu beigetragen. Und dem seine Arbeit darf man auch wirklich nicht kurz kommen lassen, weil der Jugendtrainer war einfach auch ausschlaggebend für die Spieler, die geschafft haben, in die Bundesliga zu kommen. Und Heinz Keppmann haben wir auch alles zu verdanken.
Absolut, das sind wirklich namenhafte. Und ein total interessant, auch diese Menschen aufzugreifen. Viele von denen sind noch bekannt. Viele von denen sind den aktuellen BVB-Fans nicht mehr so bekannt. Aber natürlich ein Eike Immel war, ich erinnere mich sehr gut, ich glaube, es war Saison 85, als er zu VfB Stuttgart ging. Und er war so bedeutend zu dieser Zeit, dass das wirklich schwer war als BVB-Fan. Aber auch an Horst Bertram, der letzten Jahr verstorben ist, erinnere ich mich sehr gut. Habe ihn auch als Interviewgast gehabt. Und,
ja, absolut. Horst, auch ein hervorragender Torhüter und klasse Mensch. Also der war ja der Stammtorhüter, eigentlich zu der ersten Saison, wo wir da hochkamen.
Ja.
Und da hat sich der Eike ja natürlich durch so eine Verletzung vom Horst, hat er sich dann auch durchgebissen und hat dann natürlich für Furore gesorgt. Und dann wurde er dann Stammtorhüter.
Ja.
Glaube ich schon auch mit 17 und auch ein Ralf Augustin.
Ja.
Der kam auch mit 10 Jahren schon in die erste Mannschaft. Das war schon also auch ein super, super Talent, der Ralf Augustin.
Ja.
Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Leider hat er aber sehr früh eine Knieverletzung bekommen. Hat das nicht auf diesem Level dann weiterführen können, was sehr, sehr schade war.
Ja, absolut, ja. Und er dann nicht so viele haben es zur Nationalmannschaft geschafft, aber du bist tatsächlich 25 Mal, wenn ich mich nicht irre, bei der türkischen Nationalmannschaft gewesen und hast dieses wunderschöne rote Trikot getragen. Dein erstes Spiel war ein Freundschaftsspiel gegen Ungarn, ein 5:0 tatsächlich, aber 0:5 darf man sagen. Das war natürlich nicht der Einstand, den du dir gewünscht hast. Es war damals in den 80er Jahren noch keine türkische Mannschaft, wie man in späteren Jahren gesehen hat, zum Beispiel, wenn ich mich nicht irre, 2000 Viertelfinalist oder sogar Halbfinalist, glaube ich.
Ja, damals war das mit der Nationalmannschaft,
aber bei der WM
leider nicht so erfolgreich. Und da war auch so, dass wir im Jahr, also deswegen auch nur so 3-4 Spiele eigentlich hatten, weil wir meistens dann auch in der Vorrunde dann schon ausgeschieden waren. Es war eine andere Relation da und deswegen waren das 25, also ich habe 27 Spiele in der Nationalmannschaft, aber es war dann eben über 12 Jahre auch und dann kann man sich das schon vorstellen,
genau.
Wie wenig dann erfolgreich damals die türkische Nationalmannschaft war. Es war einfach noch nicht die Zeit und es waren noch nicht die Möglichkeiten da, Trainingsmöglichkeiten in der Türkei und alles, was dann dazugehörte, war eben noch nicht auf diesem hohen Level, was man haben muss, um ja auch erfolgreich zu sein.
Wunderbar für dich. Am 26. Oktober 1983 gegen Deutschland und einen ganz besonderen Tag für einen deutschstämmigen Türken oder ein türkischer Deutscher, wie auch immer man das ausdrückt. Was haben diese Spiele für dich bedeutet gegen die deutsche Nationalmannschaft?
Ja, das war immer was Besonderes natürlich, ja. Und dann wurde das ja auch Wochen vorher dann schon auch in der Türkei und auch in Deutschland, dass man dann eben gegen das Land, wo man jetzt eben lebt, dann spielt. In Berlin zum Beispiel, da waren ja die Hälfte der Zuschauer ja meistens auch türkische Landsleute. Und auch in der Türkei, als wir auch zwar gegen Deutschland verloren haben, aber da haben wir in Izmir gespielt. Das waren auch 80.000 Zuschauer und so, ja. Also damals 80.000 Zuschauer. Das war unvorstellbar, was da für eine Atmosphäre war. Und eine sehr schöne Zeit.
Kann ich mir gut vorstellen. Wir sind natürlich ein englischer Podcast, Erler, und da würde ich dir gerne ein paar Fragen zu England vorstellen. Du hast tatsächlich mehrfach gegen England gespielt. Aber auch bei einem.
Nicht erinnern.
Ich habe tatsächlich in Erinnerung aus der Kindheit an einem ganz besonderen Spiel gegen England, aber zu dem werde ich nicht kommen, sondern zu dem Achtungserfolg 1987 und beim 0:0 gegen England in der Türkei.
Genau.
Und da hast du auch mitgespielt. Ganz besondere Spieler bei der englischen Nationalmannschaft, zum Beispiel Paul Mariner damals oder auch Phil Neal. Was bedeutete das für dich, gegen England zu spielen? Und warst du schon mal bei einem Premier League-Spiel hier in England? Hast du einen englischen Verein, der dir lieb ist?
Also gegen England, das Spiel Kann ich sagen, also ich habe schon auch zweimal gesagt, hoch gegen England verloren, das waren die Anfangsphasen. Und dann das 0-0 war wirklich für uns schon ein sehr, sehr erfolgreiches Ergebnis. Da hätte ich wirklich in der, ich glaube, noch 80. Minute fast noch ein Tor gemacht. Wenn wir das gewonnen hätten, das wäre richtig in die Historie eingegangen. Und da bin ich wirklich ein, zwei Zentimeter am Ball vorbei gerauscht. Ich glaube, Shilton war noch Torwart da, ne, oder?
Peter Shilton, ja, also, der Rekordspieler, ja, der englischen Nationalmannschaft.
Und dann hätte ich das Tor für die Historie da gemacht. Das sind so Szenen, die einem dann auch immer in Erinnerung bleiben. Leider war das nicht so. Aber danach haben wir ja natürlich auch mit Galatasaray schon, auch gegen Manchester United, damals Champions League, die ersten Jahre, das erste Jahr Champions League, haben wir ja auch Manchester rausgeschmissen, ne? Das war ja ein 3-3 und 1-1 haben wir gespielt mit Galatasaray. Und dieses Jahr ist ja auch wieder dann so, dass wir Galatasaray sogar in Manchester ja gewonnen hat, ne? Wenn ihr euch erinnern könnt. Und das ist also auch ein sehr, sehr großes und erfolgreiches Ergebnis für den türkischen Fußball.
Max, hast du einen englischen Club, der dir, den du folgst? Viele zum Beispiel folgen Jürgen Klopp und Liverpool. Und warst du schon mal hier in England bei einem Spiel?
Ja, schon alleine durch meine europäische Scout-Geschichte für die türkischen Jugendnationalmannschaften war ich natürlich sehr oft in London und in England insgesamt. Aber mein Lieblingsspiel oder Fußball war sehr lange, ich habe sehr gerne Chelsea gesehen, sehr lange. Und die haben ja einen sehr schönen, frischen Fußball gespielt. Was zurzeit natürlich Manchester City macht, das ist auch schon außergewöhnlich. Ja. Und aber trotzdem, für mich bleibt immer so Man U das Thema zu Fergusons Zeit. Schon ein außergewöhnliche Fußballtradition. Und deshalb bin ich eigentlich ein Man U-Fan und finde einfach, dass da eben die Welt noch in Ordnung ist.
Zum Schluss nur noch eine Frage zu dem Leben als und zu den Spieler, den türkischen Spieler, die für Deutschland spielen, wie zum Beispiel einen der Mannschaftskapitän von Borussia Dortmund, der Emre Can. Aber auch andere türkische Spieler, Mesut Özil und so weiter. Ist das eigentlich schwierig, sage ich mal, wenn man so eine prägende Kultur hat wie aus der Türkei, dass man sich in Deutschland 100% sage ich mal, durchsetzt und sich 100% einlebt? Oder hat man immer das Gefühl, dass man irgendwo in gewisser Weise auch ein Bein in der Türkei hat? Gerade wie du, wo du so viel zwischen diese zwei Länder gebummelt bist und so viel gearbeitet hast mit Galatasaray, mit der türkischen Nationalmannschaft, mit dem Verband. Wie siehst du die Situation für die jungen Spieler, die in Deutschland sind, die dann nachher wie Salih Özcan momentan für die türkische Nationalmannschaft dann spielen. Ist das eine sehr schwierige Entscheidung, dann doch für die Türkei zu spielen, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist? Oder wie würdest du das, wie ist deine Erfahrung?
Also das ist auch bestimmt eine Zeitgeschichte. Zu meiner Zeit war es normalerweise gar nicht vorstellbar, dass man für ein anderes Land gespielt hat, als wo man jetzt eben aufgewachsen ist, geboren ist und eben sich also auch als Traditioneller von der Familie her gefühlt hat. Ja? Also zu meiner Zeit wäre es undenkbar gewesen, dass ich hätte für Deutschland spielen sollen oder können, obwohl in der U21 habe ich schon ein Angebot gehabt, aber es war einfach nicht denkbar. Und so hat sich die Zeit dann entwickelt und die Menschen haben sich dann entwickelt, die zweite, dritte Generation, die sind ja auch in Deutschland geboren, die sind hier aufgewachsen und haben dann sich dann auch für Deutschland entschieden, obwohl wir natürlich als Scouts auch die Möglichkeit immer denen gegeben haben, den Jugendlichen auch für die Türkei zu spielen. Und heutzutage denkt ja natürlich jeder auch ein bisschen professioneller über die ganze Angelegenheit der Nationalität auf und versuchen, in der Nationalmannschaft zu spielen, wo sie sich sportlich mehr Erfolg vorstellen können. Und so ist das jetzt gekommen. Und ich habe dafür sehr viele Jahre dann auch gearbeitet. dass die Jungs auch die Möglichkeit haben, für ihr Vaterland so zu spielen, wenn sie dann diesen Wunsch auch haben und auch diese Qualität haben. Aber man muss ja jede Entscheidung auch akzeptieren. Ich habe zu denen nur früher gesagt, wenn sie diese Entscheidung treffen, für ein anderes Land zu spielen, dann aber auch zu 100%, dann sollen sie auch die Nationalhymne singen und auch dann gehen und jubeln und nicht so scheinheilig irgendwie so tun, weil das kommt dann immer wieder zurück. Und das ist ja etwas, was jetzt schon wirklich auch gesehen wurde bei einigen Spielern, brauche ich ja nicht die Namen zu nennen, aber wenn das dann nämlich schlecht läuft, dann sind das die Ersten, die dann beschuldigt werden, und auch wenn sie nicht die Nationalhymne singen, dann ist es einfach so, dann sagen sie, der gehört doch gar nicht zu uns. Und das sind alles so Sachen, entweder macht man das, aber dann auch 100%, oder es wird immer einen Beigeschmack dann haben. Dann tun mir die Jungs dann natürlich wieder leid.
Borussia Dortmund, du bist unser Leben.